Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalte Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Erfolg planen. Wir wissen, dass der Herr alle Dinge gemacht hat zu einem Sinn, zu einem Zweck. Sie sind gemacht in seinem Ebenbilde, weil er ist ein Gott, der selbstlos ist. Deshalb hat er alles gemacht, dass es selbstlos funktioniert und nichts für sich selbst da ist. So wurde auch der Mensch gemacht, dass er der Schalter sein sollte, der die ganze Erde mit der Liebe Gottes und der Kraft Gottes versorgen sollte und der dann auch in den großen Kreislauf zu Gott die ganze Frucht Gott darbringen sollte. Das war seine Aufgabe, das war seine hohe Verantwortung. Er täuschte sich und durch diese Selbsttäuschung trennte er sich von Gott und damit war er und die Welt in den Tod hineingekommen. Und Sklaven Satans geworden. Der Mensch sieht aber seine Sklaverei nicht, er ist blind seiner selbst. Er sieht nicht, dass er nichts aus sich selbst tun kann, während er denkt, er tut alles aus sich selbst. Er nimmt es von Satan und den Menschen und all das, was man von dort nimmt, hat keine andere Zukunft außer den Tod. Es ist vergänglich. Wir wären in diesem Zustand geblieben, wäre nicht Gott durch seinen Sohn in diese Welt gekommen. Hätte er nicht den Menschen seiner Gottheit addiert und im Menschen die Nabelschnur zu Satan unterbrochen, dass er vom Bildschirm unseres Herzens verschwindet und wir wieder verbunden sind durch das neue Leben Jesu an unseren himmlischen Vater, der uns in ihm gezeugt hat. Dieses Ereignis führt, dass die Welt wieder zum Leben erweckt werden kann und dass der Tod eines Tages auch auf dieser Erde Geschichte sein wird. So, dieses große Geschenk, diese große Gnade, dass wir wieder in die Verbindung zu Gott kommen können, dass wir wieder Kinder Gottes sein können, bietet er jedem Menschen an. Der einzige Weg ist, ihn durch den Glauben anzunehmen und in dieses Bundesverhältnis, in dieses Verhältnis zwischen einem Sohn oder einer Tochter mit dem Vater zu kommen. Und sicherlich soll dieses Verhältnis natürlich auch Erfolg bringen. Was ist Erfolg? Ist er Geld verdienen und Wohlstand, wie ich versucht habe, das in diesem Bild darzustellen, weil die meisten Menschen denken, das ist Erfolg. Eine glückliche Ehe, denken manche, mit vielen Kindern und Freunden, das ist ein sinnvolles Leben, ein erfolgreiches. Eine gute gesellschaftliche Position, einen guten Beruf zu haben, ist das Erfolg? Und dann die nächste Frage, die sich dem anschließt, ist, von wem hängt denn der Erfolg ab? Ist er von meinem eigenen Einsatz komplett abhängig? Das heißt, kann ich den Erfolg durch mein Tun herbeizwingen? Oder ist er abhängig von Umständen und Chancen, die uns geboten werden? Und dann sich die Frage, die sich dem anschließt, ist der Erfolg planbar? Weil das ist der Titel dieser Betrachtung, erfolgreich planen. Wie soll das geschehen? Nun, um eine Antwort zu geben auf diese Fragen, brauchen wir unbedingt den Menschen zu kennen. Und wir haben gesehen, der Mensch hat Bedürfnisse. Er braucht Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Leben, eine Ehe und Arbeit und vieles mehr. Und er wurde gemacht, dass er sich selbst steuert. Und diese Selbststeuerung hat Gott in sein Herz gelegt, dass er zum Gewinn streben muss und unbedingt Verlust vermeiden. Und das würde sehr wohl funktionieren mit Erfolg, wenn die Wahrheit im Herzen des Menschen geblieben wäre. Dann hätte er von Gott all das, was er braucht, genommen, weil alle Mittel muss ja Gott herstellen und zur Verfügung stellen. Er würde diese umsetzen. Und es würde große Frucht bringen, weil er würde nichts für sich von dem Ganzen behalten. Er würde leben, sein Sinn würde erfüllt durch das, dass er diese Dinge umwandelt und durch das Geben das Ganze sich vermehrt und zu einem Schatz wird. Aber durch die Täuschung im Herzen des Menschen geschehen die Dinge so nicht mehr. Er kann zwar nicht ändern deine Funktionsweise, er wird aber blind ihr gegenüber. Er sieht nicht mehr, dass er nimmt, bevor er gibt. Er denkt, er ist ja Gott, er gibt jetzt nur noch und will dafür etwas bekommen und sieht nicht, dass er dadurch alles für sich selbst tut. Und der Schatz ist bei dem, der in der Wahrheit ist, durch den Umsatz, durch das Geben. Und der Schatz ist bei dem, der in der Lüge lebt, bei dem Bekommen. Das heißt, wo ist der Erfolg? Ist er der Schatz? Was bringt mich dazu, wenn ich etwas bekomme oder wenn ich selbst etwas tue? Wie wird der Erfolg erzielt? Und um das noch ein bisschen genauer zu betrachten, möchte ich, dass wir noch ein bisschen tiefer gehen in die Details unseres Geistes und wie wir funktionieren. Und wir fangen natürlich mit Adam an, weil wir haben seinen Geist, wir haben den von ihm geerbt. Gott hat nur einen Menschen geschaffen, der sich multipliziert. Ja, aus einem Geist entstehen viele Geister und aus einem Körper entstehen Milliarden von Individuen über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. So, ihm wurde gegeben die Selbststeuerung, die er dadurch vollzieht, dass er am Ausgang seines Geistes Entscheidungen treffen kann, die den Körper in Bewegung setzen. So, der Körper kann von sich aus nichts tun. Der Geist durch die Entscheidungen macht den elektrischen Puls und tut dann das, was offensichtlich ist. Das, was ihn antreibt, sind seine Bedürfnisse. Die sind da, er muss sie erfüllen und er erfüllt sie nur dann, wenn er sie gibt, wenn er sie tut. Ich hoffe, das haben wir verstanden. Wenn ich gebe und das geht dann in den Körper hinein und dann geht es mir gut und dann erfülle ich mein Bedürfnis. Und der Geist ist jetzt, um das zu verstehen, gebaut, dass er Dinge abwiegt. So, die Waage ist eines der besten Bilder für die Aktivität des Geistes, die er hat am Eingang seines Geistes. Das, was die Waage bestimmt, ist die Identität, die Gott dem Geist gegeben hat. Und das ist natürlich ein Kind oder ein Geschöpf Gottes. Der Geist braucht also eine Information, die muss er auf eine Waagschale tun. Aber bevor er sie dann abgewägt hat, ob sie für ihn passt oder nicht, muss er ja ein Gewicht dazu haben. Er braucht das Maß, wie er die Information, die er von der Informationsquelle holt, abwiegt. Ein Geist ist also etwas, das aus der Information lebt, die Liebe, die Gerechtigkeit, lehrt. Alles, was wir tun, die Arbeit, ist ja nur der Umsatz im Geist einer Information. Der Körper setzt Chemie um. Das ist der Körperstoffwechsel. Der Geist setzt Information um. Und die muss er abwägen. Er muss ja die ganze Zeit nachdenken, wie er welche Sache macht. Und dafür braucht er einen Haltepunkt. Er braucht eine feste Sache, woran er das wiegt. Und das muss das Unveränderliche sein, damit er nicht sich irrt in der Art und Weise, wie er die Information verarbeitet, braucht er einen festen Maßstab. Und das Unveränderliche ist das Gesetz, die Abhängigkeit eines jeden Elementes, seine Bedürfnisse, seine Spezies, das alles ist nicht veränderbar. Und Gott, der das alles gemacht hat, ist auch nicht veränderbar. So habe ich also diese unveränderbaren Dinge, an denen ich mich orientieren kann, kann ich hier bei der Bearbeitung der Information nie fehlschlagen. Vertrauen ist Bindung. Und Vertrauen kann man nie haben auf etwas, was sich bewegt. Menschen tun das, weil Vertrauen und Glauben sind Automatismen, die Gott in den Geist gelegt hat. Aber sie merken erst, nachdem sie vertraut haben, dass sie auf etwas vertraut haben, was sich bewegt. Das ist so, wie wenn das Schiff einen Anker wirft und denkt, es steht fest, aber dabei hat es sich an ein schwimmendes Element gebunden. Dann, wenn man dann über Nacht aufwacht, am Morgen sieht man, dass das Schiff nicht mehr dort ist, wo es hätte stehen sollen, weil der Anker war nicht fest. So, Vertrauen ist wie das Werfen eines Ankers. Es muss so sein, dass es sich nicht bewegt. So hat Gott das wunderbar gemacht, dass der Geist einen Halt hat. Nicht der Halt hält ihn fest. Es ist nicht der Felsen, an dem sich der Anker angreift, der den Anker festhält. Nein, es ist der Anker, der sich am Felsen festhält. So hat das Gott gemacht, dass der Geist sich an dem festhält, an dem orientiert, was nicht veränderbar ist. Und dann bekommt er die Information. Und Adam bekam diese Information, die er nicht tun sollte. Ja, die anderen, die er tun sollte, hat er alle aufgenommen und ausgeführt. Aber da die Sünde schon da war, bekam er die Information, du stirbst, wenn du isst. Und dadurch, dass er diese Information bearbeiten musste, entsprechend dem Maßstab des Unveränderlichen, er weiß, er ist abhängig, er weiß, Gott ist nicht veränderbar, der das gesagt hat, und er ist bedingt durch das Bedürfnis nach Leben. Also da ist jetzt eine Gefahr, die ihm das Leben nimmt, wenn er das isst. Er weiß, dass das Wort Gottes unveränderlich ist, er weiß von seiner Abhängigkeit von Gott, also wird er das durch den Glauben aufnehmen als wahr. Und im Moment, wo er das aufgenommen hat als Wahrheit, dann ist seine Entscheidung für die ganze Zeit, nein, ich kann von dem Baum nicht essen. So, ihr seht, Entscheidungen sind eine Wirkung dessen, worauf wir vertrauen, als Basis und der Information, die wir glauben. Deshalb muss ich wissen, Entscheidung ist immer bedingt von diesen zwei Elementen, diesen zwei Akten des Geistes, die er am Eingang vollzieht. Wem ich vertraue und was ich glaube. Weil das, was ich glaube, muss ich tun. Weil ich muss es ja entsprechend meines Bedürfnisses tun. Und mein Bedürfnis bestimmt, dass ich das, was gegen das Bedürfnis ist, nicht tun. Ihr erinnert euch, wir müssen gewinnen. Das ist das Bedürfnis stillen. Ich muss das Leben behalten. Wenn ich etwas tue, was mein Leben in Gefahr bringt, das kann ich gar nicht tun, weil ich ja das Bedürfnis Leben habe. So, das heißt, der Geist muss Nein sagen zu all dem, was gegen sein Bedürfnis ist. Also kann er, wenn er glaubt, dass er von dem Baum, wenn er isst, stirbt, kann er nie von dem Baum essen, weil sein Bedürfnis es ihm untersagt. So, und jetzt musste deshalb die Eva, und ihr könnt es ja nachlesen, das Erste, was Satan macht, was die Schlange macht, als sie kommt und der Eva und dann durch Eva auch den Adam verführt, du lebst, wenn du isst. Das heißt, das Leben darf nicht in Gefahr sein. Weil wenn das Leben in Gefahr ist, dann kann sie es ja nicht tun. Deshalb muss er sagen, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Das Bedürfnis darf nicht angetastet werden, weil er weiß ganz genau, der Mensch kann gegen sein Bedürfnis nicht vorgehen. Kann es nicht. Und natürlich müssen wir auch das verstehen, die Bedürfnisse sind natürlich in einer unterschiedlichen Hierarchie aufgestellt. Und die muss ich auch verstehen, weil es gibt Nebenbedürfnisse und Hauptbedürfnisse, es gibt die ersten und dann die zweiten Bedürfnisse. Sie hängen alle zusammen. Dennoch ist Leben ein Basisbedürfnis. Aber Erkenntnis ist niedriger wie Leben. Liebe jedoch ist höher wie Leben. So, deshalb müssen wir ein bisschen auch die Reihenfolge, die Hierarchie verstehen. Auf jeden Fall, wir können nicht gegen das höhere Bedürfnis gehen oder das tiefere, je nachdem, wie ihr die Hierarchie sieht. Wenn ich zur Wurzel gehe, dann kann ich an der Wurzel nicht rütteln. Ich mag hier einen Ast abschneiden, aber nicht an die Wurzel. So, das tiefste Bedürfnis ist nicht das Leben. Das Leben ist ein bisschen weiter höher. Es ist die Liebe und die Gerechtigkeit und die Freiheit. Deshalb können Menschen auch ihr Leben geben für diese Dinge. Aber hier war jetzt nicht dieses im Spiel, sondern hier ging es ja um eine zusätzliche Erkenntnis. Und die ist etwas höher am Baum und nicht die Wurzel. So, Leben ist notwendig. Und wenn du leben willst und du weißt etwas, nimmt dir das Leben, kannst du es nicht tun. Wenn du nicht leben willst, so wie manche Leute, die sich das Leben nehmen, aber die wollen nicht leben, sondern die wollen einfach nicht so leben, weil sie den Sinn des Lebens höher achten, weil das Gott so gemacht hat, als das Leben selbst. So, auf jeden Fall werden Adam und auch Eva herausgefordert, das, was die Schlange sagt, zu glauben. Ist das Leben wirklich nicht gefährdet, wenn ich esse? Und um Gottes Wort in Frage zu stellen, muss sich der Geist innerlich täuschen, dass er auf dieselbe Höhe kommen könnte wie Gott. Dieses ist die nicht erklärbare Täuschung im Menschen, aber sie hat nun mal stattgefunden, weil wir können sie jetzt sehen. In jedem Menschen haben wir nur eine Wurzel des Bösen, dass er sich für etwas hält, der er nicht ist. Dadurch entfällt natürlich das Unveränderliche, das Gewicht, worauf er sich stützte, wird jetzt er selbst. Ich bin jetzt selbst derjenige, der die Dinge nach meinem Maßstab entscheidet. Dann ist das Unveränderliche nicht mehr da. Er kann alles verändern. Er ist ja jetzt Gott. Und deshalb ist er nicht mehr abhängig. Seine Bedürfnisse braucht er nicht mehr. Er braucht auch Gott nicht mehr, weil er lebt ja jetzt aus sich selbst, denkt er. Er sieht aber nicht, dass er die Bindung, die er braucht, ausführt, aber jetzt auf die Schlange setzt und nicht auf Gott. Und wenn er jetzt sich verändert hat und sein Leben nicht mehr in Gefahr ist, dann wird er essen von der Frucht, weil er wird ja leben, auch wenn er isst. Und damit muss er mit der Hand und mit dem Mund den Befehl geben, zu essen. So, ich hoffe, dass wir diesen Mechanismus verstanden haben. Und jetzt wollen wir ihn an unserer Lektion, an das Thema anpassen und ein bisschen nach Modell arbeiten. So, wir wollen eine erfolgreiche Ehe führen, weil das ist ein Bedürfnis, die Ehe. Ja, ist ein Bedürfnis, die Zweisamkeit. Heute vielleicht nicht die Ehe an sich, aber die Partnerschaft, weil man ist dem ganzen gesetzlichen Kram leid und alles ist nicht mehr so sicher. Also geht man nicht mehr die Ehe in dem Sinn ein, aber man lebt zusammen in einem eheähnlichen Verhältnis. Und dafür braucht man einen Partner. Und hier haben wir, wenn ich ein Mann bin, dann brauche ich eine Frau. Wenn jemand eine Frau ist, dann braucht er einen Mann. So habe ich hier die beiden Möglichkeiten der Partnerschaft hingestellt, je nachdem, wer ist. Und ich will ja eine gute Ehe haben. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit vor? Hier habe ich jetzt jemanden gefunden, der sagt, ich liebe dich. Und jetzt muss ich diese Information abwägen. Sie kommt auf mich zu und ich muss jetzt etwas mit ihr anfangen. Und dafür brauche ich jetzt die Informationsquelle, auf die ich mich stütze. Ich brauche das, was sich nicht verändern kann. Ich brauche das Maß, das Unveränderliche, das Gesetz der Abhängigkeit von Gott, dass ich weiß, dass meine Bedürfnisse, meine Spezies nicht verändert werden kann und dass ich mich auf Gott verlasse, indem, wie ich den Partner prüfe, ob er dem göttlichen Maßstab entspricht. Entspricht den göttlichen Vorgaben? Ich denke, jeder, der vielleicht gläubig aufgewachsen ist, weiß, dass er gebetet hat, bevor er geheiratet hat. Und er wollte sich ja führen lassen von Gott. Und mancher hat auf Gott gehört und mancher hat gezweifelt, dass Gott ihm das gibt. Und wenn Gott dann es zugelassen hat, dass man dennoch heiratet, auch wenn es nicht dem göttlichen Vorgaben entspricht, dann kann er auch das zum Guten wenden. Aber es ist so wichtig, dass man, wenn man, bevor man sich bindet, dass man sieht von Gottes Seite her, welche sind die Vorgaben. Und Gott hat in seinem Wort klare Vorgaben gegeben, wie diese Einheit sein soll. Weil wenn man eine Einheit werden soll, dann braucht man denselben Gott. Das ist das, was ich auch unseren Kindern, als sie vor dieser Wahl standen, die mich gefragt haben, erklärt habe. Wir brauchen einen Partner, mit dem wir einig sind über wer wir sind und wer Gott ist, von der Abhängigkeit, von den Gesetzen. Und das ist doch entscheidend, weil hat man nicht dieselbe Grundlage, dann mag man sich in der Ehe tolerieren, aber man kommt dennoch nicht vorwärts, um das Ziel zu erreichen, eine Ehe zu sein, die wirklich das hervorbringt, wozu Gott sie auch gemacht hat. So, hier ist also der Glaube funktioniert dann, wenn ich alles geprüft habe, dann glaube ich, dass das den göttlichen Vorgaben entspricht. Und dann sage ich natürlich ja und gehe in eine Ehe ein. Verspricht mir das, dass die Ehe gut sein wird? Nicht unbedingt, weil der Mensch ist veränderlich und der eine mag jetzt so sein, dass er sagt, heute hat er es verstanden, wie die ganze Gesetzmäßigkeit läuft. Aber es mag ja sein, dass es doch nicht ganz in sein Herz gesunken ist. Und mit der Zeit geht das verloren. Was mache ich jetzt? Ich muss deshalb wissen, ich bin jetzt in diese Ehe eingegangen. Nicht, weil ich auf mein Inneres gehört habe, sondern weil ich mich nach Gott gerichtet habe. Und ja, es mag ja sein, dass ich vielleicht Dinge übersehen habe. Aber jetzt hat Gott das erlaubt. Er hat diese Ehe ins Leben gerufen. Also kann ich sagen, okay, wenn auch etwas schief geht, wenn der Partner anders ist, wie ich mir den vorgestellt habe, oder dann, wenn es jetzt nicht Gewalt oder Fremdgehen oder sowas ist, dann kann ich sagen, okay, dann ist jetzt das eine Hilfe für die Ausbildung meines Charakters und ich kann jetzt lernen zu lieben, auch den oder die, die jetzt nicht eins mit mir ist im Geist und im Verständnis und in dem in dem Tun der Dinge, die man gemeinsam tut. So, wenn wir alles tun nach bestem Wissen, indem wir uns auf Gott verlassen, mag es sein, dass die Ehe dennoch nicht gut funktioniert, weil es braucht mindestens zwei für die Ehe und der eine kann sich verändern. Und dann kommen welche und sagen, naja, aber Gott weiß das ja im Voraus. Ja, er weiß das im Voraus. Er weiß auch in seiner Vorsehung, was das Beste ist. Deshalb müssen wir nur wissen, habe ich es richtig getan? Und auch hätte ich mich jetzt vertan und er hätte nicht den göttlichen Vorgaben entsprochen und ich hätte gedacht, wenn er nicht den göttlichen Vorgaben entspricht, kann ich ja nur Nein sagen. Aber ich habe jetzt Ja gesagt, weil ich dachte, er entspricht den göttlichen Vorgaben oder sie entspricht den göttlichen Vorgaben. Dann gehe ich dennoch vorwärts und sage, okay, Herr, was willst du mir in dieser Sache beibringen? Dasselbe kann aus der Perspektive der Ich-bin-Gott-Idee angeschaut werden. Wir haben jetzt angeguckt, wie ist es jemand, der sich als Gläubiger aus der Perspektive eines Kindes Gottes orientiert zu heiraten. Jetzt, wenn ich Gott bin, dann bin ich ja der Maßstab. Meine Bedürfnisse sind die, die fordern die Ehe. Ich bin derjenige, der bestimmt, was veränderlich ist und nicht. Ich kann ja auf den anderen, denkt er, noch Einfluss gewinnen in der Zeit, wenn er auch nicht der Beste ist jetzt oder die Beste. Man denkt, man könnte seine Bedürfnisse verändern und man braucht natürlich in diesem ganzen Entscheidungsprozess keinen Gott dafür. Also, an wen bindet man sich für das, was man tun will? Entweder an die, die einem hier zur Verfügung stehen als mögliche Ehepartner, oder man nimmt noch die Eltern dazu oder hat irgendeinen menschlichen Berater und dann entsteht das Vertrauen auf diese Personen und man bindet sich da an sie. Und wenn man sich an sie bindet, dann ist es klar, dass ich jetzt geprüft habe und prüfe, entspricht es meinen Vorgaben? Und wenn das alles meinen Vorgaben entspricht, dann glaube ich das und dann sage ich natürlich ja und es entsteht die Heirat. Entspricht das Ganze nicht meinen Vorgaben und den Ratgebern, die ich habe, dann sage ich natürlich Nein zu dieser Partnerschaft oder zu dieser Ehe. So, ihr seht, ich möchte das nur aufweisen, dass wir ein bisschen verstehen, wie wir ticken und wie das funktioniert. All diese Entscheidungen treffen wir sehr schnell. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns selbst erkennen. Jetzt kommt noch die Entscheidung nach dem, wenn ich ein Kind Gottes bin, wie gehe ich mit der Arbeit vor? Und hier gebe ich mein Beispiel. Als Gott mich bekehrte vor 20 Jahren, war jetzt die Frage, wo soll ich hingehen, wo soll ich arbeiten? Ich wollte lieber in die Klinik zurück, aber Gott machte mir klar, es soll eine Praxis sein. Und jetzt bekomme ich Angebote für eine Praxis und jede Praxis bietet sich als gut an. Und jetzt muss ich ja die Info hereinholen, ob diese Praxis auch passt. Und ich habe mich dazu entschlossen, nach Gottes Vorgaben zu gehen, ihn als Informationsquelle zu nehmen und habe gebetet, habe gesagt, ich möchte mich auf Gott verlassen, auf das, was nicht veränderlich ist. Er muss mir helfen, hier die Dinge zu begreifen. Und so habe ich ihn gefragt, was ich tun soll, als mir die erste Praxis angeboten wurde und habe dort 2 Wochen gearbeitet. Und es war Gottes Wille klar, dass es nicht dort mein Platz ist. Und dann sagte ich, ja, Herr, wo? Und dann bekam ich eine andere Praxis angeboten, wo der Mann mir das Ganze so schmackhaft gemacht hat. Er gesagt, diese Praxis ist wirklich eine Geldmaschine. Du kannst hier alle bezahlen und erfolgreich sein. Und dann ist das natürlich attraktiv. Ich war natürlich ein Kind Gottes, aber ich hatte ja im Hintergrund noch meine sündige Natur, die mich da auch versuchte. Und so habe ich gesagt, ich muss mich aber auf Gott verlassen, auf sein Wort. Und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, Herr, und ich habe gefragt Gott und ich finde keine Antwort, dass ich diese Praxis nehmen soll aus der Bibel. Ich finde kein Ja. Und nach einer Weile dachte ich, ja, vielleicht habe ich nicht ernst genug gefragt, weil mein Herz auf der einen Seite neigt es ja dazu zum Gewinnen. Du willst ja Erfolg haben, du willst dahin kommen. Und dann frage ich erneut den Herrn und bete und sage, Herr, zeig mir doch, wie soll das sein? Und dann wiederum keine Antwort. Und dann keine Antwort bedeutet nein. Ja? Und dann kam es noch zum dritten Moment und habe ich wieder gebetet. Und es war wiederum eine Bestätigung, dass ich diese Praxis nicht kaufen soll. Und so habe ich es nicht getan, weil ich kenne mich ja nicht aus in den Dingen. Aber da ich gesagt habe, ich will mich nach dem richten, der unveränderlich ist, habe ich die Praxis nicht gekauft. Ich habe Gott geglaubt und seinem Wort und damit habe ich Nein gesagt. Und dann kam natürlich die Praxis, die den göttlichen Vorgaben entsprochen hat. Und die war jetzt die kleinste war. Sie hatte keine große, viele Patienten. Aber jetzt dachte ich, naja, wenn Gott will, dass ich diese Praxis kaufe, dann wird es ja die erfolgreichste sein. Ich werde in dieser Stadt von den 4 HNO-Praxen der erfolgreichste sein. Was dachte ich mit Erfolg? Ich dachte natürlich, der Bestverdienende. Weil ich wollte ja schnell meine Schulden bezahlen, wie ich schon in einer vorigen Präsentation gesagt habe. Deshalb habe ich diese Praxis dann genommen. Es war die kleinste. Im Glauben, dass sie dann die größte wird, nicht? Aber anstelle, dass es die größte wird, wurde es anders. Ich habe geplant in einer Weise. Und Gott hat es dennoch anders geführt. Und wenn ich jetzt nach 19 Jahren zurückblicke, sage ich, Herr, wie gut, dass nicht mein Plan durchgekommen ist, sondern deiner. Ich hatte mir 2 Zimmer eingerichtet, damit ich so wie eine Mühle nicht viel Zeit verliere, dass der Patient schon sitzt, damit ich am Tag viele Patienten durchnehmen kann. Mit der Zeit musste ich 1 Zimmer verkaufen und ein bisschen Geld wieder zurückholen, damit die Praxis weiter funktionieren könnte, weil ich brauchte keine 2 Zimmer. Die Art und Weise, wie mich Gott gelehrt hat zu arbeiten, ist, mit dem Patienten Zeit zu haben. Da brauchst du kein Rennen zwischen 2 unterschiedlichen Zimmern, um dort effizient zu sein. Er hat die Umstände so gesteuert. Ich wollte immer einen vollen Terminkalender haben, wie meine Kolleginnen und Kollegen. Die haben für 6 oder 8 Wochen sind sie ausgebucht mit ihren Terminen. Und ich wollte das auch. Und bei mir klappt es nicht einmal von heute auf morgen. Wenn das nicht die Hand Gottes ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Weil ich habe Termine, der Patient kann heute anrufen oder er kann kommen. Wenn es jetzt um die Kleinigkeit geht mit den Beratungen, da muss ich das schon länger im Voraus planen. Aber weil das viel Zeit ist, aber so, dass ein Patient kann wann immer kommen, weil der Terminkalender wird vielleicht an dem Tag voll, aber nicht einen Tag vorher. Und das in 19 Jahren. Das hat mich am Anfang furchtbar gestört, weil ich dachte, ich kann doch nicht mit so wenig Patienten die Sache halten, die Praxis halten. Oh, Gott hat bewiesen, er kann es doch. Deshalb, die Frage ist die, von wem hängt der Erfolg ab? Was ist Erfolg? Der Zweck, seine Existenz zu erfüllen. Der Erfolg ist, dass ich meine Arbeit richtig tue. Mehr kann ich nicht tun. Die Wirkung dessen, was ich tue, ist nicht meine Sache, ist Gottes Sache. Er muss daran arbeiten. Deshalb kontrolliere ich auch nicht den Erfolg. Weil es liegt nicht an mir, ob ein Patient das annimmt, was ich ihm sage oder nicht und gesund wird oder nicht. Das liegt ganz an ihm. An mir liegt es nur, was ich richtig erklären kann. Von wem hängt der Erfolg ab? Von dem gottgeführten Umständen. Jeder Patient, der in meine Praxis kommt, denke ich und glaube ich, kommt von Gott. Weil er hat diese schon Jahre oder Jahrzehnte vorbereitet für den Tag X, dass er sie erlöst. Würde er mir sie nicht bringen, hätte ich ja niemanden. So wie beim Fischfang des Petrus. Sie fischen die ganze Nacht und es geht kein Fisch ins Netz. Und es ist Tag. Und Jesus sagt, werfet die Fische auf diese Seite des Bootes. Und siehe da, da sind die Fische plötzlich. Wer hat sie dahin gebracht? Ich doch nicht. Es ist doch nicht mein Netz, das sie bringt, sondern Gott muss sie ins Netz führen. Und ich habe früher auch so diesen Vergleich gehabt, dass ich gesagt habe, die Praxis ist das Netz des Herrn, wo die Fische für das Himmelreich gefangen werden. Ist das nicht schön? Der Fisch weiß zwar nicht, wohin er hineinkommt, aber er kommt zur Erlösung. So, ich bringe mich an der gerufenen Stelle nur ein. Er bereitet alles vor. Ich tue mein Werk, wo wie es mich gelehrt hat, der Zweck meiner Existenz, und Gott gibt das Gelingen und den Segen. Niemand kann Erfolg aus sich selbst herausbringen. Die Bibel sagt so deutlich, es gibt es Menschen, die arbeiten von früh bis abends und essen ein Brot in Kummer und in Sorgen und haben doch nichts. Und dann versucht der Psalmschreiber das zu vergleichen und sagt, und den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Das heißt nicht, dass sie nicht arbeiten, sondern sie sind nicht auf diesen Erfolg aus, um ihretwillen. Sie haben die Dinge, weil sie sie ja umsetzen, nicht um ihretwillen, sondern um Gottes Willen. So, ist Erfolg planbar? Eine ganz klare Antwort, nein. Erfolg ist von uns Menschen nicht planbar, weil er ja nicht von uns alleine abhängt. Er hängt von mehreren Faktoren und Personen ab. Die Vorsehung Gottes ist nicht bekannt und somit nicht errechenbar. Gottes Vorsehung macht den Erfolg. Planen ist zwar notwendig. Ich plane, ich habe einen Terminkalender, ich habe auch meine Reisen alle geplant, ich plane meine Beratungsstunden. Das hat er mir auch beigebracht, dass das effizient ist, so dass ich keine Zeit verliere. Das heißt, dass man, dass die Arbeit da ist. Aber ich kann nicht planen, was daraus wird. Ich kann nur planen, was ich tue. Aber es ist so gut, wenn ich einen Plan mache, dass er noch diesen Plan im Hintergrund verfolgt. Und er kann sagen, er hat zwar diesen Plan gemacht, aber ich habe noch einen besseren. Und dann streicht er mir diesen einen Plan weg oder diesen Patienten und gibt mir was anderes dafür. Oder er weiß, ich brauche Ruhe. So, es ist so gut zu wissen, dass jemand im Hintergrund trotz eigener Planung immer noch das Ganze in seiner Hand hält und zum Besten führt. Ich bin so dankbar für meinen Manager. Er ist derjenige, der den Erfolg alleine planen kann, wenn ich mit ihm mitarbeite. Von meiner Seite kann ich ihn jedoch nicht planen. Ich kann noch so viel meinen Zehnten zahlen oder sagen, ich will diesen Segen des Herrn oder jenen. Als ich dann mit der Praxis in große finanzielle Schwierigkeiten kam, nach etlichen Jahren, da ging ich dann zu Gott und sagte, ja, zahle ich vielleicht nicht meinen Zehnten, habe ich Sünde in meinem Leben. Ja, man untersucht sich, weil man will ja sehen, ist irgendetwas, was den Segen Gottes hemmt. Ja, das kann schon sein, dass es etwas gibt, das den Segen Gottes hemmt. Aber wir können völlig im Willen Gottes sein. Und es mag nicht so der Erfolg kommen, wie wir uns ihn vorstellen. Und ich habe, was ich dachte, korrigiert. Aber das hat den Segen nicht gebracht, weil es nicht daran lag. Gott wollte, dass ich das Ganze aufgebe, in seine Hand gebe, dass es nicht mehr meine Praxis ist, dass ich nicht den Erfolg plane. Deshalb fragen mich manchmal meine Kollegen und andere, ja, wie viel Erfolg hast du? Sage ich, ich kann denn nichts wissen. Ich arbeite durch den Glauben, weil nur das kann ich tun. Den Erfolg allein kann Gott planen. Und wenn ich mit ihm zusammenarbeite, wird am Ende eine große Frucht eingefahren. Ich denke, ich glaube es, dass ich am Ende mit Gott einen großen Schatz im Himmel haben werde, mit vielen Tausenden, ich mag die Zahl nicht nennen, aber auch wenn es nur einer wäre, würde meine Freude überaus groß sein. Wenn nach der Arbeit eines ganzen Lebens eine einzige Seele errettet würde, würde sich das für mein Glück, für meine Ewigkeit lohnen, weil dieses eine erlöste Leben ist so kostbar, wie nichts daneben zu stellen ist, weil es ja Gottes kostbares Wesen ist, das er erlöst hat, gezeugt hat durch seinen Sohn. Aber es werde nicht nur einer sein, aber je mehr es sind, umso größer wird die Freude sein. Und dort werde ich dann den Erfolg feiern. Aber nicht, weil er lag in meiner guten Planung. Nicht, weil er lag in dem, was ich Großes tun konnte. Nein, ich werde alles ihm zu Füßen tun und sagen, du warst ja letztendlich der, der alles geführt hat. Du hast an mir gearbeitet und du arbeitest an jedem unermüdlich, dass keiner verloren geht. Und keiner, weder ich noch die Erlösten, die durch die Gnade Gottes erlöst werden, durch meinen Dienst, werden irgendwo einem Menschen eine Anerkennung geben. Sondern wir werden uns alle freuen, weil wir von Gott gesegnet wurden. Pläne können jedoch nicht von Menschen bestimmt werden, weil Gott die Wirkungen steuert. Das Gesetz beweist es, dass Gott allein den Segen gibt. Ja, wir können manchmal sagen, na ja, ich ernte die Folge meiner Arbeit. Es ist ein bisschen überheblich, weil Arbeiten sind wir alle gemacht zu tun. Aber den Erfolg ist ganz alleine Gottes Sache. Das heißt, vielleicht, um es klar auszudrücken, ich muss das, was meine Aufgabe ist, richtig erfüllen. Aber wenn das dann schon hier auf Erden Segen und sogenannten Erfolg bringt und ich sehe die Frucht davon, dann ist sie nicht, weil ich so gut gearbeitet habe, gekommen. Ja, sie wäre nicht möglich gewesen ohne mein gutes Arbeiten. Aber Erfolg ist abhängig von Gott und der Zusammenarbeit zwischen ihm und mir. Und je besser diese Zusammenarbeit ist, umso größer ist der Erfolg. Also woran können wir arbeiten? Wir können nur daran arbeiten, dass unser Herz mit dem Herzen unseres Vaters verbunden ist. Und dass wir in allen Dingen, die wir tun, auf ihn vertrauen, uns nach ihm richten, dann werden wir, auch wenn wir hier durch den Glauben leben, eines Tages erstaunt sein über den großen Erfolg, den er für uns heimbringen wird. Und wir werden uns daran freuen. Ich muss da immer wieder an dieses Kapitel 53 von Jesaja denken. Hier ist der, der arbeitet. Hier ist Christus dargestellt, als das Lamm Gottes. Und hier steht ab Vers 11, darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Mengen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er viele Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Das heißt, der selbstlose Dienst Christi ist das, was ihm eine große Beute einbringen wird. Er wird sehen den Lohn seiner Arbeit. Und in diesem Sinne sind auch wir gerufen, eines Tages, wenn es aus einem selbstlosen Herzen kommt, dass wir den Lohn einfahren zur Ehre Gottes und uns in einer nicht endenden Ewigkeit freuen über das Ergebnis. Das ist Gnade. Das ist das, wie Gott es gemacht hat, dass wir eines Tages den Lohn der Arbeit sehen, den wir hier durch den Glauben getan haben, und dann für alle Ewigkeit kann er uns nicht verloren gehen. Es ist ein Schatz, der nie weggeht. Wir werden ihn immer vor Augen haben. Was für eine Freude. So, das möge uns anspornen, noch mehr zu arbeiten, noch deutlicher uns zur Verfügung Gottes stellen und alle Dinge mit ihm zusammentun. Amen.